Ich übe es trotzdem immer wieder mal so die Illusion, dass wir irgendwann auch Remscheider freundlich werden. Wahrscheinlich nicht klappen. Aber eigentlich ist das auch cool. Ich kenne wenig Gemeinden, in denen ich predige, wo ich mit Hau ab begrüßt werde. Predigtthema heute, ich grübel den ganzen Tag schon darüber nach. Eine Frage der Einstellung steht da hinter mir. Das ist eigentlich kein wirklich guter Titel, aber mir fällt auch echt kein besserer ein. Also manchmal ist das wirklich wie verhext. Eigentlich geht's mehr wieder darum, was man tut, wenn man die richtige Einstellung hat. Aber das ist schon wieder ein so langer Satz, dass er dann nicht auf die Folie gepasst hat. Und deswegen habe ich es einfach verkürzt auf eine Frage der Einstellung. Und falls dir nachher ein besserer Titel einfällt, behalte ihn einfach für dich. Ich werde die Folie nicht mehr ändern für die nächste Predigt. Aber dann hast du auf jeden Fall einen guten Titel im Kopf. Was ihr hinter mir seht, ist das Evangeliar von Andernach, ist 1050 bis 1080 irgendwann gemalt worden, also ist schon etwas älter, ist also die Illustration eines Textes, einer Geschichte aus den Evangelien. Und erkennt irgendjemand, welche das ist? Außer Wolfgang, alte Streber. Du. Genau, richtig. Es ist Lukas 16, die Geschichte vom armen Lazarus und dem reichen Prasser, die beide sterben und sich dann im Hades wiederfinden und da irgendwie sehen, dass sich ihr Geschick geändert hat und dass sie irgendwo quasi in so einer umgekehrten Welt angekommen ist. Dem reichen Prasser geht schlecht und dem armen Lazarus geht es wesentlich besser irgendwie als jemals zuvor in seinem Leben. Und die Predigt handelt irgendwie davon, dass wir als Christen wieder damit rechnen, dass die Welt schlecht ist und dass sogar irgendwie noch ziemlich viel Schlechtes kommen wird, dass es sogar irgendwie so sein wird, dass es nach dem Tod nicht jedem Menschen gleich gut geht, sondern dass es auch da irgendwie immer noch Gewinner gibt und Verlierer gibt, dass es vermutlich bis in alle Ewigkeit so sein wird, dass es Menschen gibt, denen es sehr gut geht und dass es auf der anderen Seite auch Menschen gibt, denen es sehr schlecht geht. Und dass wir ganz einfach in einer Welt leben, die ungerecht ist, die unfair ist, in der viel Negatives passiert. Und es ist eine Erkenntnis, die ist jetzt nicht spezifisch christlich. Da denke mal, jeder Mensch, der ein bisschen nachdenkt, ganz egal welcher Religion er angehört oder wie seine Einstellung aussieht, der wird das wissen. Jeder, der irgendwie die Welt sieht, mit offenen Augen durch die Welt geht, der muss das irgendwie wahrnehmen, dass die Welt irgendwo schlecht ist. Und die große Frage ist jetzt, was wir damit machen, dass wir in einer schlechten Welt leben. Also wie gehen wir damit um? Was ist unsere Einstellung, die wir gerade den Menschen gegenüber haben, denen es schlecht geht? Und wie äußert sich diese Einstellung? Also was machen wir eigentlich so mit dieser Tatsache? Und es gibt viele Leute, die da einfach resignieren und die sagen, ja, ach, die Welt ist halt ganz einfach schlecht und da kann man nichts gegen machen. Und es gibt blöderweise auch irgendwie Leute, die total zynisch und negativ irgendwie darauf reagieren, die davon ausgehen, irgendwie, dass es Menschen gibt, denen es schlecht geht, die sogar irgendwie davon ausgehen, dass es Menschen gibt, die die Ewigkeit nicht bei Gott verbringen, aber mit denen das nicht irgendwie etwas Positives tut, dass sie sich dann um diese Leute kümmern, sondern die irgendwie zynisch darüber werden und ganz böse Sachen manchmal sagen. Und ich möchte mal anfangen mit einem Zitat von Fred Phelps. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich hoffe fast, dass ihr ihn nicht kennt. Er ist amerikanischer Pastor aus der, wie heißt die Gemeinde, aus der Westboro Church in Kansas. Und die Gemeinde ist eigentlich nur wieder dadurch aufgefallen, dass sie mit Plakaten rumlaufen, auf denen steht God hates irgendwas. Also Gott hasst. Angefangen hat's mit God hates facts, Gott hasst Schwule. Dann ging's weiter irgendwie mit Gott hasst Juden, Gott hasst Amerika, Gott hasst Banker, Gott hasst alles Mögliche, irgendwie was gerade so angesagt ist. Und das ist eigentlich so das Einzige, was diese Leute ausmacht, so das Einzige, was sie irgendwie als Profil haben, dass sie sehen, irgendwie, dass es etwas gibt, was sie nicht gut finden. Und ihre einzige Reaktion darauf ist, dass sie es einfach hassen und behaupten, dass Gott dasselbe macht. Und dieser Mann hat seine Liebe zur Popmusik entdeckt und sich über Lady Gaga geäußert. Muss ich dann auch erstmal irgendwie nachgucken, wer Lady Gaga ist. Und offenbar ist die Frau wirklich Gaga. Aber trotzdem ist irgendwie das, was der Mann sagt, ein bisschen unfreundlich. Das Oberhaupt der baptistischen Gemeinde in Westboro, Kansas, Pfarrer Fred Phelps, ließ sich in seiner Predigt eindrücklich über Lady Gaga aus. Allerdings nicht im netten Sinne, denn statt Pop-Idol sieht der Geistliche Lady Gaga als wahre Höllenbraut und Satanshexe. Die Kirchgänger rief er mit den Worten, Gott hasst Lady Gaga, weil sie eine stolze Hure ist, die in gotteslästernder Weise zur Rebellion gegen die Kirche aufruft, zu Protestgebeten auf. Auf dass die Schlampe ewig in der Hölle schmoren möge. Wow, ich habe auch echt gedacht, ich werfe euch das mal irgendwie an die Leinwand, weil ihr das möglicherweise sonst nicht glauben wird, was er da sagt. Boah, und mir wird immer irgendwie kalt bei sowas oder irgendwie unangenehm. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie das nachvollziehen könnt irgendwo. Ich lebe manchmal irgendwie so mit dieser Illusion, irgendwie, dass eigentlich alle Christen nette Leute sind und dass irgendwie jeder Christ irgendwie anfängt fast zu weinen, wie wenn er daran denkt, dass auch nur die Möglichkeit besteht, dass irgendjemand in die Hölle kommt. Und so bin ich echt jedes Mal irgendwie total erschüttert und schockiert, wenn ich von irgendeinem meiner meistens amerikanischen Brüder dann höre, dass da irgendwie Gemeinden irgendwie dafür beten, wie das Lady Gaga in der Hölle schmort und verschiedene andere Leute auch. Und das ist echt eine Sache, die finde ich total schockierend. Und ich habe schon überlegt, irgendwie vielleicht so gagmäßig mir mal so ein T-Shirt zu machen mit irgendwie God hates Phelps. Aber ich weiß nicht, ob er den Humor verstehen würde irgendwie. Und deswegen mache ich das nicht. Aber mich schockiert sowas. Also ich hoffe, dass ihr das irgendwie ein bisschen nachempfinden könnt. Ich finde das total schrecklich, irgendwie, dass es Menschen gibt, die mit so einer Einstellung irgendwie durchs Leben gehen und sehen, wie da ist irgendjemand, der macht, keine Ahnung, schlechte Musik oder schlechte Musikvideos, irgendwie führt einen unmoralischen Lebenswandel. Also bete ich irgendwie dafür, dass dem möglichst viel Schlechtes passiert. Und das ist eigentlich eine Sache, die überhaupt nicht sein kann. Und ich glaube irgendwie, dass auch Gott irgendwie ganz anders ist. Also ich würde nie im Leben ein T-Shirt tragen oder mit einem Transparent mich blicken lassen, worauf steht, Gott hasst. Also finde ich so absurd irgendwie. Also von mir aus, Gott hasst Sünde irgendwie. Aber wie Gott hasst irgendwelche Menschen oder so, das ist echt vollkommen unmöglich irgendwie. Unser Gott ist kein Gott, der hasst, sondern ein Gott, irgendwie, der Menschen liebt, die ihm total positiv gegenübersteht. Und irgendwie der sicherlich irgendwie auch Lady Gaga nicht hasst und garantiert nicht möchte, irgendwie, dass sie in der Hölle schmort oder ihr sonst irgendetwas Negatives passiert, sondern der die Frau natürlich auch erreichen möchte. Und so habe ich euch mal vier Beispiele mitgebracht, so vier biblische Vorbilder, vier biblische Role Models, wie das im modernen Deutsch heißt, an denen man sich orientieren kann und wo sich zeigt, dass sie eine gute Einstellung haben und eben wo man auch sehen kann, wie diese gute Einstellung, diese positive, liebevolle Einstellung Menschen gegenüber sich in ihrem Leben zeigt und wo wir dann vielleicht auch von lernen können, wie dass wir etwas Ähnliches machen können, um diese Welt, die wirklich schlecht ist, mit unserem positiven Evangelium zu erreichen und nicht irgendwie mit peinlichen Plakaten wie durch die Gegend laufen, uns nicht irgendwie von allen möglichen Menschen absondern und abschotten, sondern irgendwo etwas Positives, Konstruktives, wie mit diesem Wissen machen, wie dass die Welt schlecht ist und dass es Menschen gibt, die wirklich leiden. Zwei Beispiele kommen aus dem Alten Testament, eins aus der Übergangszeit, eins aus dem Neuen Testament. Das erste ist Abraham, dann kommt Mose, dann kommt Jesus Christus, der so die Zeitenwende markiert und als letzter, sofern die Zeit reicht, der Apostel Paulus. Abraham nimmt eine ganze Menge Kapitel ein im Alten Testament. Die ganze Geschichte ist im ersten Buch Mose. Mich verschrieben, egal, ist im ersten Buch Mose und ich will auf eine Story ganz besonders eingehen. Ist eine unheimlich schöne Geschichte, weil es so eine sogenannte Theophanie ist, so sagen Theologen dazu. Eine Geschichte, wo Gott persönlich Abraham begegnet und zwar in körperlicher Gestalt. Irgendwie er kommt in Form von drei Männern bei ihm vorbei, gibt ihm eine Prophezeiung und redet nachher noch mit ihm. Also irgendwie eines der ganz wenigen Stellen, auf die man auch so diese Dreieinigkeitstheologie irgendwie sehr gut aufbauen kann. Und Abraham redet mit Gott. Die Geschichte fängt eigentlich erst ganz positiv an, nämlich Gott kommt zu Abraham und sagt, okay, mein Freund, Gebete habe ich erhört, du kriegst demnächst einen Sohn, irgendwie ganz egal, wie alt du bist, irgendwie jetzt ändert sich dein Geschick und alles wird gut. Und dann geht Gott wieder weg und denkt sich aber auf dem Weg, ach, eigentlich muss ich über das, was ich jetzt vorhabe, nochmal mit meinem Freund Abraham reden. Ich kann das nicht machen, ohne vorher mit ihm gesprochen zu haben. Und das, was Gott vorhat, ist was richtig Heftiges, nämlich er möchte eine ganze Stadt zerstören, nämlich die Stadt Sodom. Und er meint aber, irgendwo muss ich nochmal mit Abraham reden, also da ist schon irgendwie auch so ein Kern wieder von drin, dass Gott sich auch, glaube ich, gerne manchmal umstimmen lässt, irgendwie, dass er das nicht einfach so machen wollte, sondern auch einem Menschen nochmal die Möglichkeit geben möchte, irgendwie für diese Stadt zu argumentieren und dafür in die Bresche zu springen und eigentlich irgendwie zu Gott zu beten. Und er redet jetzt also mit Abraham und sagt, das habe ich vor. Die Stadt ist irgendwie so sündig, irgendwie da ist alles irgendwie läuft durcheinander, irgendwie da ist eigentlich nichts Positives mehr. Und ich kann nicht mehr irgendwie die ganze Zeit weggucken, ich kann nicht so tun, als ob ich auf dem Auge und auf dem Ohr blind und taub wäre, sondern ich muss da jetzt wirklich mal irgendwie reinen Tisch machen. Und Abraham sagt, ja Gott, aber stell dir vor, in so einer großen Stadt, da gibt es doch bestimmt Gerechte. Und was wäre denn, wenn da 50 gerechte Leute drin wären? Dann wäre das doch total ungerecht, irgendwie, dass du kommst und die ganze Stadt ausradierst. Und Gott sagt so, ja, hast du recht, stimmt, das wäre nicht in Ordnung. Also gut, 50 Gerechte und ich mach's nicht. Und dann sieht Abraham, ja, ich habe Land gewonnen gerade schon und fasst sich ein Herz und sagt, okay Gott, 50, aber was mit 40? Bei 40 wäre es doch auch irgendwie unfair. Und Gott sagt wieder so, ja, okay, wenn 40 Gerechte irgendwie da sind, dann will ich die Stadt auch nicht kaputt machen. Und Abraham geht immer weiter und handelt Gott quasi runter und sagt, ja, was ist mit 30? Was ist mit 20? Was ist mit 25? Was ist mit 24,5? Was ist irgendwie mit 23, irgendwas? Und er handelt und handelt und handelt und ist zum Schluss bei 10 Leuten angekommen. Und dann heißt es hier, und er sagte, ach, zürne nicht, Herr, dass ich noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Und er sagte, ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Und Abraham kehrte zurück an seinen Ort. Also bei 10 Leuten ist vorbei und Bibelleser kennen die Geschichte wahrscheinlich. Es sind keine 10 Leute in dieser Stadt, keine 10 Gerechten. Gott gibt nochmal eine Chance, die paar Gerechten, die da sind, sind also knapp 10 Leute, die verlassen die Stadt und dann kommt da Feuer und Schwefel und die Stadt wird vom Erdboden aus radiert. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das mal gefragt habt, also mich interessieren wie solche Details irgendwie immer. Ich habe mich immer gefragt, warum hört Abraham eigentlich bei 10 Leuten auf? Jetzt hat es doch eigentlich so gut funktioniert. Und im Grunde genommen hätte er ja noch weitermachen können. Hätte ja sagen können, okay, 10, aber was ist mit 5, was ist mit 4, was ist mit 3, was ist mit 2, was ist mit 1? Aber er hat bei 10 aufgehört. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass 10 eine ganz besondere Einheit ist im jüdischen Glauben, also eine Zahl, die was bedeutet. Und zwar ist 10, die Gruppe 10 wird als Minyan bezeichnet. Und ein Minyan ist so die kleinste Einheit, in der man einen ordentlichen Gottesdienst feiern kann. Man braucht 10 Männer mindestens, um Gottes Gott anbeten zu können und um Gottes Reich irgendwie in dieser Stadt zu haben. Und was hier also gezeigt wird, ist, dass noch nicht mal irgendwie 10 Gerechte da waren, irgendwie, dass noch nicht mal irgendwo so diese kleinste Einheit da war, die nötig gewesen wäre, um diese Stadt zu retten. Und wenn es mehr als 10 gewesen wäre, Gott wahrscheinlich auch gesagt hätte, okay, wir machen das nicht, irgendwie diese ganze Vernichtungsnummer fällt zum Glück ins Wasser, irgendwie, ich muss das nicht mehr machen, es sind 10 Gerechte da, irgendwie, ich werde angebetet an diesem Ort. Und es ist irgendwie noch so diese eine Oase von Heiligkeit da und von Menschen, die notwendig sind, um diese Stadt zu retten. Und mir zeigt das mehrere Sachen. Die eine wird sich durch alle Geschichten durchziehen, deswegen werde ich sie nicht immer erwähnen. Aber Abraham war echt definitiv nicht so ein zynischer Typ, wie manche Leute das heute sind. Abraham hat nicht gesagt, irgendwie, ach, danke für die Information, dann kaufe ich mir gleich mal ein Fernglas und ein Fotoapparat und dann sehe ich mal irgendwie zu, dass ich da in der ersten Reihe sitze und mir genau angucken kann, wie Sodom vernichtet wird und wird ja auch mal Zeit, dass diese ganzen bösen Sünder endlich ausradiert werden. Halleluja, das machst du gut. Sondern Abraham sagt, oh Mann, das darf echt nicht sein. Da ist irgendwie noch mein Kumpel Lot in dieser Stadt und der hat eine Familie da und das ist echt nicht gut, Gott. Irgendwie macht das nicht. Und er springt in die Bresche und er hat irgendwie diese Einstellung, dass er auf keinen Fall möchte, dass Menschen auf diese Weise umkommen. Und das ist natürlich erstmal das Erste, was bei uns eigentlich gegeben sein muss. Es geht überhaupt nicht, sich um sich darüber zu freuen, wenn Menschen sterben. Es geht nicht, dass man sich freut, wenn vielleicht eine ganze Stadt von einer Katastrophe getroffen wird, sondern da muss eigentlich mir sofort mit dieser Motor anspringen. Das Erste, was wir machen, ist doch wenigstens irgendwie beten und irgendwie mit Gott ringen, irgendwie eine Nacht durchbeten oder wie auch immer. Aber dass wir in die Bresche springen da und sagen, nein, da muss eigentlich mir etwas anderes sein. Und das Zweite ist eben in dieser Lektion der 10. Ich glaube, was wir dringend brauchen und gerade irgendwie auch in unserem Land, in dem so viel falsch läuft, ist, dass wir mehr solche Zehnergruppen bauen. Und ich nenne das dann einfach mal ein bisschen neutestamentlicher. Es braucht Gemeinde. Es müssen Gemeinden gegründet werden. Und ich meine, dass da auch so diese Lektion drin ist, dass einer oder zwei irgendwie alleine in einer Stadt nicht besonders viel erreichen können, dass es dann nicht funktionieren wird, wie viele Menschen drumherum mit dem Evangelium zu erreichen, dass es schwer ist, irgendwie alleine ein Umfeld zu prägen. Aber wenn man schon mal irgendwie eine Gruppe von Leuten hat, mit denen zusammenstehen und beten und Gottes Wort lesen und Gott anbeten und einfach im Schulterschluss stehen wie für das Reich Gottes, dann sieht die Sache schon mal irgendwie ganz anders aus. Und die Lektion ist hier irgendwie, dass wer Menschen liebt und sie nicht einfach nur irgendwie als heillos verlorene Sünde abstempelt, dass der anfangen wird, wie Gottes Reich zu bauen, dass er anfangen wird, Gottes Reich in Städte hineinzutragen und nicht einfach nur irgendwie daneben steht und resigniert oder sogar zustimmt mit dem, was kommen kann. Das zweite Beispiel, auch wieder aus dem Alten Testament, ist Mose. Moses Geschichte nimmt noch mehr Raum ein als die von Abraham. Also der hat da ein ganzes Buch, mehrere ganze Bücher eigentlich sogar. Und Geschichte wird sogar in verschiedenen Büchern erzählt. Und Mose war einer der ganz großen Helden des Alten Testamentes. Und er ist auch echt einer meiner ganz großen Helden. Früher mehr als heute, aber früher habe ich immer gedacht, so boah, Mose, was war der Typ überhaupt? Irgendwie hat in seinem Zelt gesessen und mit Gott von Angesicht zu Angesicht geredet, hat so gestrahlt, dass man ihm eine Decke über den Kopf hängen musste, irgendwie, weil das so genervt hat. Irgendwie jemand, der echt so mit Gott irgendwie auf Du und Du war. Der Mann, der das Rote Meer geteilt hat, wollte ich mir immer irgendwie mal auf die Brust tätowieren, aber ich habe irgendwie totale Angst davor, weil das bestimmt sau weh tut. Aber irgendwie so diese Geschichte, wie er so mit dem Stab vorangeht und rechts und links klappt das Meer auf und die Leute gehen durch dieses Aquarium durch und kommen auf der anderen Seite unbeschadet an. Also ey, Mose, der absolute Hammer. Und Mose hatte echt keinen leichten Job. Er hat die Israeliten aus Ägypten herausgeführt und hat die ganze Zeit gemerkt, dass es echt ein widerspenstiges Volk ist und Leute, mit denen man nur Ärger hat und was überhaupt nicht einfach ist. Und nicht nur Mose hatte ein Problem damit, sondern sogar Gott selbst ist da manchmal des Ungehorsams seines Volkes etwas müde geworden, ganz vorsichtig ausgedrückt, und war nicht immer glücklich mit den Leuten, die er aus Ägyptenland herausgeführt hat. Und so gibt es diese Schlüsselszene, wo Mose mit dem ganzen Volk vor dem Berg Sinai steht. Und es ist eine total übernatürliche Erscheinung. Es raucht und donnert irgendwie Blitze überall. Der Berg macht Kapriolen. Und alle haben unheimlich Angst natürlich davor. Ungefähr so das Szenario muss man sich vorstellen wie ein Vulkanausbruch. Vielleicht war es sogar irgendwie ein Vulkanausbruch. Also es ist alles irgendwie total unheimlich mit Erdbeben und Stimmen und Rauch und Feuer und allem, was man eigentlich nicht gerne in seiner Nähe haben möchte. Und Mose wird von Gott gerufen und Gott sagt, komm her. Und Mose geht auf diesen Berg, klettert nach oben und verbringt Zeit mit Gott. Und auch gar nicht mal so kurze Zeit mit Gott. Ich glaube, es waren 40 Tage. Ist das jemand? Ein Bibelfuchs hier? 30 oder 40, weiß auch nicht. Auf jeden Fall eine ganze Menge Zeit, also die er da oben bleibt. Und während Mose auf diesem Berg Sinai ist und Gott mit ihm redet und ihm Steintafel mit den 10 Geboten gibt, wird das Volk unten nervös. So eine Woche, das ist okay, irgendwie, dass der Leiter weg ist, aber irgendwann klappt das nicht mehr. Und sie fragen sich, ob dieser Mose denn überhaupt irgendwie nochmal wiederkommen wird oder ob der jetzt irgendwie für immer weg ist. Und was ist mit diesem tollen Plan, den wir hatten, aus Ägypten rauszugehen? Irgendwie jetzt sind wir hier und sind mit diesem unheimlichen Berg und Mose ist fort und wer weiß, ob der überhaupt jemals wiederkommen wird. Und wir brauchen jetzt einfach einen Ersatz. Und sie braucht nicht nur einen Ersatz für Mose, sondern auch noch gleich einen Ersatz für Gott. Denn dieser Gott wurde langsam unberechenbar. Also bisher war es noch in Ordnung, irgendwie die ganze Versorgungssache. Aber jetzt irgendwie mit brennenden Bergen und so, das wurde doch ein bisschen zu viel. Und so sind sie zu Aaron gegangen, der so eine Art Stellvertreter von Mose war, und haben gesagt, Aaron, du musst irgendwas machen. Irgendwie, wir wissen nicht, ob Mose wiederkommt und wir brauchen unbedingt einen Gott, dem wir folgen können. Und irgendwie, du bist doch hier der Theologe, schaffe uns einen Gott. Und Aaron sagt komischerweise ja, irgendwie, das verstehe ich auch einfach immer gar nicht. Ich hoffe, dass ich ihn im Jenseits mal danach fragen kann. Jedenfalls Aaron sagt, okay. Und er sammelt überall den Schmuck, der eingeschmolzen, und Aaron baut ihm ein goldenes Kalb. Mose kriegt davon nichts mit, denn er ist ja auf dem Berg, aber Gott kriegt das auf dem Berg mit und er spricht Mose darauf an. Und dann heißt es hier, der Herr aber sagte zu Mose, geh, steig hinab. Denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten geführt haben. Und der Herr sagte zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrennt und ich sie vernichte. Aber dich will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinen Gott, und sagte, ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und vom Erdboden zu vernichten? Kehre dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich das Unrecht reuen, das du über dein Volk bringen willst. Denke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen hast und verheißen hast, ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, das ich euch verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben und sie sollen es für ewig besitzen. Da reute den Herrn das Übel, das er seinem Volk zugedacht hatte. Und er macht es nicht. Ich finde diesen Dialog immer so verrückt. Es klingt so ein bisschen auch nach Ehepaar. Gott dann kommt und sagt so, Mose, dein Volk, das du aus Ägypten rausgeführt hast. Und Mose, nee, dein Volk, das du aus Ägypten rausgeführt hast. Und nachher macht Gott es nicht. Ich denke, es ist klar wahrscheinlich, dass Gott das vermutlich nie wirklich vorgehabt hat, aber dass Mose sich in diesem Moment irgendwie als der Mann herausgestellt hat, mit der wirklich den Charakter hatte, den er brauchte, um Gottes Volk zu führen, und dass Mose da echt eine ganz schön wichtige Prüfung bestanden hat, so an diesem Berg. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Mose gesagt hätte, okay, irgendwie mach das, vernichte die mal alle und mach mich selber irgendwie zu einem großen Volk. Ich vermute, dass Gott das trotzdem nicht gemacht hätte, denn er ist ja ein gnädiger Gott. Aber Mose hat sich in dieser Szenerie irgendwie als der gezeigt, der wirklich fähig war, der das Herz hatte, das nötig war, um dieses Millionenvolk zu führen. Und er hat eben nicht gesagt, okay Gott, ich kann dich gut verstehen, mich nerven die auch. Und wie du siehst, irgendwie seit ich mit denen unterwegs bin, habe ich nur Ärger eigentlich mit denen. Und deswegen finde ich, das ist eigentlich ein ganz guter Deal. Wir lassen dieses Volk hier einfach in der Wüste und machen irgendwie was ganz Neues. Und das, vielleicht könnt ihr es euch vorstellen, dass das bestimmt manchmal auch so eine Anfechtung ist, die Mose gehabt hat. Wenn er so ganz normal menschlich gewesen ist, so wie jeder von uns, dann wird er das bestimmt irgendwie wenigstens mal die Anfechtung gehabt haben, in diesem Moment Ja zu sagen. Aber er hat nicht Ja gesagt. Er hat nicht über diesen Weg irgendwie von Zynismus genommen und gesagt, okay, wenn du es mit dem Volk nicht machen kannst, dann halt mit einem anderen. Sondern er hat gebetet. Und er ist für das Volk eingetreten und hat gesagt, nein Gott, mach das nicht, irgendwie lass dich dessen gereuen, denk an die ganzen Versprechungen, die du gegeben hast, die Verheißungen, die auf diesem Volk liegen, mach es doch bitte einfach nicht. Und am Ende lenkt Gott ja doch irgendwie sehr schnell ein und das zeigt dann wahrscheinlich auch, dass es immer schon sein Wille gewesen ist. Er musste nicht lange überzeugt werden, sondern hat gesagt, okay, ich mache es nicht. Aber wieder war dieser Mann Mose irgendwie jemand, der mit der richtigen Einstellung da war, der sein Volk geliebt hat und der nicht mehr darauf verzichten wollte und der auf keinen Fall wollte, dass da irgendein Unglück passiert. Und so glaube ich, dass Menschen mit der richtigen Einstellung eine Sache garantiert machen werden, nämlich sie werden beten. Und wenn ich es ein bisschen überspitzt ausdrücke, ein bisschen hart ausdrücke, glaube ich, dass wir unsere Einstellung wie zu den Menschen um uns herum auch daran erkennen können, wie unser Gebetsleben aussieht. Ich denke, wer wirklich nur diese Erkenntnis hat und wir das Menschen Gott brauchen, und zwar unbedingt brauchen, der wird mindestens beten. Wenn diese Einstellung nicht da ist oder wenn man total gebetslos ist irgendwie und gar nie irgendwie für Menschen betet, dann schätze ich, dass diese Einstellung fehlt, dass vielleicht die Erkenntnis noch nicht mehr so ganz da ist. Aber wer die Erkenntnis hat, dass die Menschen Gott brauchen, der wird beten. Jetzt habe ich mal was von C.H. Spurgeon gelesen, der große Prediger im 19. Jahrhundert. Und der fand es eine totale Katastrophe, irgendwie, dass es mittlerweile in seinem Umkreis Gemeinden gibt, die nur noch einen Gebetsabend haben. Und meinte, dass da eigentlich schon Verweltlichung anfängt. So normalerweise, wie muss Gemeinde jeden Tag beten und auch wie mehrere Stunden. Denn es gilt ja einfach, diese ganze Welt zu erretten. Ich kommentiere das jetzt nicht, aber habe mich auch so ein bisschen enttappt gefühlt und nicht nachgezählt, wie viele Gebetsabende wir so in den letzten Jahren gemacht haben. Aber dachte mir schon irgendwie, es ist wahrscheinlich wirklich so, irgendwie, dass dich eine Einstellung wieder daran zeigt, wie sehr man betet. Und so habe ich dann wenigstens für mich erstmal irgendwie gebetet und dass Gott mir irgendwie die Menschen mehr aufs Herz legt, so dass ich dann auch entsprechend mehr beten werde. Der dritte im Bund, das dritte Beispiel ist Jesus selber. Und ich sag mal, wenn jemand das Recht hätte, auf Menschen ärgerlich zu sein und ihm den Tod zu wünschen und sie alleine zu lassen, dann wäre das mit Sicherheit Gott selbst. Ich meine, er hat die Welt geschaffen am Anfang. Der Mensch hat sich, sobald er es konnte, gegen ihn aufgelehnt. Bis heute ist es so, dass wahrscheinlich der allergrößte Teil irgendwie aller menschlichen Probleme und all dessen, was schiefläuft auf der Welt, damit zu tun hat, dass wir konsequent in eine andere Richtung gehen, als Gott uns haben möchte. Dass Menschen es einfach ablehnen, sich vom Herrn inspirieren zu lassen und falschen Göttern nachfolgen. Und wenn also irgendjemand das Recht hätte, beleidigt zu sein, wäre das Gott selbst. Und Gott selbst hat eben nicht gesagt, tja, das haben sie jetzt davon. Ich habe es ihnen gesagt, ich habe es in meinem Wort offenbart, Heiligen Geist gesendet und alles und sie gehen immer noch in die falsche Richtung und das ist jetzt halt einfach mal so blöd gelaufen und ich werde da nicht mehr rein investieren. Und das hat er nicht gemacht. Und allein das zeigt mir schon, wie das ich, Storch, es mir nicht leisten könnte, eine zynische Haltung an den Tag zu legen. Denn ich bin garantiert nicht mehr irgendwie von dieser Welt verletzt worden als Gott selber. Ich leide garantiert nicht irgendwie auch nur annähernd so viel unter den Zuständen um mich herum wie er. Und wenn er nicht zynisch geworden ist an diesem Punkt und er nicht irgendwann die Nase einfach total voll hatte, dann will ich das auch nicht haben. Und Gott hat was ganz anderes gemacht stattdessen und er hat gesagt, okay, in meiner Liebe werde ich alles tun, um diese Menschen zu erretten, was irgendwie in meiner Macht steht und was irgendwie möglich ist. Und so ist er Mensch geworden in Jesus Christus, hat seine Herrlichkeit abgegeben, hat als Mensch hier gelebt und letzten Endes gekreuzigt worden, wie ein Verbrecher hingerichtet worden, ins Unterwelt hinabgestiegen, nach 3 Tagen wieder auferstanden. Also unheimliche abgefahrene Sachen eigentlich gemacht, wenn man das mal so an sein Herz rankommen lässt. Und hat damit einfach eine Einstellung an den Tag gelegt, die ich total bewundere. Auf den Punkt gebracht ist das in Philipper 2, Verse 6 bis 8. Ich finde, das ist echt eine der intensivsten Evangelienstellen überhaupt. Und da heißt es, dass Jesus, der als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtgestalt annahm, den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Dieses Entäußern, steht das griechische Wort Kenosis hinter. Und es bedeutet, dass er sich entleert hat. Eigentlich könnte man das vielleicht noch besser irgendwie so sagen. Er hat sich wie ausgeschüttet. Und wovon er sich entäußert hat, waren alle seine göttlichen Attribute. Er hat seine Allwissenheit abgelehnt, seine Allmacht abgelegt, seine Allgegenwärtigkeit abgelehnt. Und ist ein ganz normaler Mensch geworden. Und so, wenn ich darüber nachmeditiere, und das mache ich nicht nur an Weihnachten, wobei Weihnachten auch immer eine gute Zeit ist, um über die Menschwerdung Gottes nachzudenken, dann haut mich das echt jedes Mal um, dass Jesus da gewesen ist, wo jeder von uns hin möchte. Und dass er gesagt hat, okay, das gebe ich auf. für die Möglichkeit, Menschen zu erretten, gebe ich das auf. Und dann tatsächlich Nägel mit Köpfen gemacht hat und wie alles hinter sich gelassen hat, den Himmel verlassen hat, auf diese Welt gekommen ist, als Mensch gelebt hat und als Mensch gestorben ist, ey, das treibt wirklich manches Mal irgendwie die Tränen in die Augen. Und ich finde das total abgefahren. Ich finde, das ist vielleicht der größte Liebesbeweis, der überhaupt irgendwie ein Mensch geben könnte und dass Gott selber ihn auch noch gegeben hat, macht irgendwie jedes Mal was mit mir. Und so wird die richtige Einstellung, nämlich wenn man Menschen liebt, wird mir dazu führen, dass man eine gewisse Opferbereitschaft an den Tag legt. Sicherlich wird das bei keinem von uns so extrem sein wie bei Jesus Christus, was einfach daran liegt, dass keiner von uns auch nur annähernd so viel opfern könnte wie er. Aber ich glaube, dass es auch von uns manchmal verlangt wird, Opfer zu bringen, um die Welt zu erreichen, Menschen zu retten, Unrecht zu lindern und wie manche Sachen gut zu machen. Und diese Opfer werden vielleicht nicht immer groß sein, aber es hatte mir schon etwas damit zu tun, irgendwie einen disziplinierten Lebensstil zu führen. Hat etwas damit zu tun, irgendwie sich selber irgendwie von Sünden frei zu halten, als Vorbild zu leben. Hat vielleicht manchmal damit zu tun, über seinen eigenen Schatten zu springen und Sachen zu tun, die einem eigentlich peinlich sind, nämlich zum Beispiel mit Menschen über das Evangelium zu reden, einen Eindruck weiterzugeben, für Leute zu beten. Dass man also seinen guten Ruf mal opfern muss irgendwie oder ein soziales Ansehen, das man genießt. Hat vielleicht damit zu tun, irgendwie, dass man auf Geld verzichten muss, irgendwie Karrierechancen nicht wahrnimmt oder was auch immer. Irgendwie die Liste ließe sich fast bis ins Endliche fortsetzen. Aber wer liebt, wird Opfer bringen, um Menschen zu erreichen. Der wird sich nicht irgendwo hinter Zynismus verschanzen, sondern der wird irgendwann noch an diesen Punkt kommen, dass er sagt, egal was es kostet, irgendwie, ich bin bereit, irgendwie da hinein zu investieren. Ich will nicht irgendwie auf dem festhängen, was ich habe. Ich will es nicht wie einen Raub erachten, also wie etwas, was ich irgendwie an mich raffe und dann auf jeden Fall behalte, sondern ich will bereit sein, das abzugeben und in Opferbereitschaft zu leben, um der Menschen um mich herum willen. Das war ein schrecklicher Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich erinnere mich daran, als ich gerade Christ war und war bei Jugend mit einer Mission, habe da eine Jüngerschaftsschule gemacht. Und irgendwann war so eine Phase, wo ich dachte, Mensch, Christsein ist echt total anstrengend. Irgendwie da ist so viel, irgendwie, was man machen muss und nicht machen sollte. Und ich habe da so ein bisschen drunter gelitten und habe mich echt gefragt, ob ich das machen soll oder nicht. Und ich war irgendwann an diesem Punkt, dass ich sagte, für mich selber würde ich es nicht machen. Aber irgendwie hatte ich total Liebe zu manchen Leuten und habe gedacht, okay, dann mache ich es für die. Also ich habe schon irgendwie verstanden, ich müsste mich jetzt auch nicht weiterentwickeln, so Platz im Himmel ist sicher, irgendwie mehr brauche ich eigentlich nicht, aber irgendwie da sind noch genug andere Leute, die das Evangelium brauchen, die ein gutes Vorbild brauchen, also werde ich für diese Leute irgendwie weiter da hinein investieren. Bin froh, dass ich das irgendwann geändert hat. Und so, mittlerweile bin ich auch wieder aus reiner Selbstsucht heilig. Ich einfach weiß, dass es nichts Genialeres gibt, irgendwie als Jesus-mäßig zu leben. Aber damals war das manchmal so. Und der letzte Punkt, der neutestamentliche, ist Apostel Paulus. Und den mache ich recht kurz. Paulus bringt so die Einstellung, die man Menschen gegenüber haben sollte, ganz kurz auf einen Punkt. Und das ist eine Stelle, die super intensiv ist. Das ist aus dem Römerbrief, Römer 9, Verse 1 bis 3. Und ich lese euch einfach mal vor. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen im Heiligen Geist bestätigt, dass ich ununterbrochen große Traurigkeit und Schmerzen in meinem Herz habe. Denn ich selbst, ich habe mir gewünscht, von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, für meine natürlichen Verwandten. Also müsst ihr euch vorstellen, Paulus, ein super frommer Mensch gewesen, lebte als Pharisäer, hat irgendwie Gottes Gebote gehalten, hat danach irgendwie die Gemeinde mit Eifer verfolgt, weil er dachte, das wäre Gotteslästerung, was sie da mit ihrem Jesus machen. Ist dann irgendwie von Jesus übernatürlich wie berührt worden, hat eben sein Leben gegeben und schreibt das immer wieder in seinen Briefen, wie das Christus ihm alles ist. Ja, diese eine berühmte Stelle irgendwie, Christus ist mein Leben, Sterben, aber ist mir Gewinn. Also er hat alles irgendwie eigentlich auf diese Karte Christus gesetzt. Und dann sieht er sein jüdisches Volk, so die Leute, von denen er kommt, und sieht, dass sie immer noch in Irre gehen, dass sie den Messias nicht annehmen, dass sie Christus nicht erkennen. Und er sagt, Mensch, wenn das irgendwas bringen würde, ich würde mein Heil dafür geben. Ich würde diesen Christus, der mir alles ist, der mein ganzes Leben ist, dem würde ich dafür geben, dass mein Volk errettet wird. dass die Leute, die ich liebe, irgendwie Jesus kennenlernen, ist mir so viel wert, dass ich selbst das Kostbarste, das ich habe, das Heil in Christus, bereit wäre zu geben, um diese Menschen zu erretten. Und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt erfasse, so in der Tiefe der Aussage, aber ich weiß irgendwie, dass ich super gerne eigentlich an diesen Punkt ankommen würde, dass mich das Leid der Welt irgendwie so anspricht irgendwie und auch so der Gedanke daran irgendwie, dass es Menschen geben wird, die in Ewigkeit von Gott getrennt sind irgendwie, ne, wo ich noch nicht mal irgendwie sagen kann, so ja, jetzt ist alles besser, wo er nicht mehr im Körper ist. Aber möchte eigentlich, dass mich das so sehr bewegt irgendwie, dass ich an diesen Punkt kommen würde, dass ich sage, ich bin bereit, jedes Opfer dafür zu bringen. Ich bin bereit, irgendwie dafür zu beten, bin bereit, irgendwie das Reich Gottes irgendwie zu bauen und hier voranzutreiben, bin bereit, irgendwie von meinem hohen Ross und meinem Anspruchsdenken irgendwie runterzugehen und bin eigentlich bereit, irgendwie selbst das Kostbarste, was ich habe, irgendwie zu geben, dass diese Menschen zu Christus kommen. Und ich lasse das quasi als Ende mal so stehen. Ich werde auch keinen Gebetsaufruf machen oder sowas. Das kann man ja auch nicht hier durch Gebet machen. Aber ich lasse es einfach mal als so einen vielleicht harten Punkt irgendwie so am Ende stehen, dass es offenbar Leute gibt, die bereit sind, irgendwie alles irgendwie dafür zu geben, dass Menschen gerettet werden. Und ich glaube nicht, dass Paulus irgendwie jemals irgendwie mit einem Gott hasst schwule Schild rumgelaufen wäre. Ich glaube, dass er irgendwie für diese Leute gebetet hätte. Ich glaube, dass er Kontakte mit ihnen gepflegt hätte. Und ich glaube, dass er mit ihnen gegessen hätte, mit ihnen Umgang gepflegt hätte, mit ihnen Spaß gehabt hätte, irgendwie mit ihnen zusammen gewesen wäre, ihnen das Evangelium verkündigt hätte, aber dass er sich nicht in irgendeiner Weise irgendwie fies davon distanziert hätte und irgendwelche blöden Mauern aufgebaut hätte. Und so glaube ich eigentlich, dass eine Kirche, die das Evangelium verstanden hat und die Menschen liebt, nicht mit einer zynischen Einstellung der Welt gegenüber durchs Leben gehen kann, sondern dass sie mit Liebe zur Welt imprägniert ist, gefüllt ist und dass sie sich auf entsprechende Weise verhalten würde. Amen.